Sie hören einen Vortrag von Dr. Manfred Nowak, Professor für Internationales Recht und Menschenrechte an der Universität Wien sowie Direktor des Ludwig-Boltzmann-Instituts für Menschenrechte in Wien. Eine Bilanz, 6 Jahre UN-Sonderberichterstatter über Folter. Der Vortrag wurde im Rahmen der Ringvorlesung der Initiative Neues Lernen der Kirk-Stiftung an der Pädagogischen Hochschule in Wien am 3. Mai 2011 gehalten.
Seit dem Beginn des internationalen Menschenrechtsschutzes, und das ist eine Reaktion auf den Nationalsozialismus, auf den Zweiten Weltkrieg, ist die Folter, ähnlich wie die Sklaverei, eines der ganz wenigen Menschenrechtsverbrechen, die absolut verboten sind. Und das steht schon in der allgemeinen Erklärung, also das sind so die typischen UN-Abkürzungen, Universal Declaration, aber auch in der Europäischen Menschenrechtskonvention, in der amerikanischen, der afrikanischen, wo immer Sie das finden, sind ganz wenige, die wirklich in jedem Fall verboten sind. Das heißt, absolutes Verbot der Folter, trotzdem, wenn ich mir die Situation nach dem Zweiten Weltkrieg anschaue, Franzosen in Algerien zum Beispiel, in Griechenland haben wir es in Europa gehabt unter der Militärdiktatur, aber insbesondere in den Militärdiktaturen der nationalen Sicherheit in Südamerika weit verbreitete systematische Folter, im Wesentlichen gegen Regimegegner, dort eben Linke, alles was irgendwie dem Sozialismus oder Marxismus zurechenbar war. Und das hat dann vor allem die Zivilgesellschaft. Amnesty International war damals noch eine junge Organisation, die hat damals zum ersten Mal einen Weltbericht über Folter gemacht, gesagt, in 60 Ländern der Welt wird systematisch gefoltert. Und das hat relativ schnell sowohl in der Organisation amerikanischer Staaten, aber auch in der UNO dann dazu geführt, dass man versucht hat, neben dem Verbot mehr zu machen. Das heißt, auch wirklich entsprechende Spezialkonventionen zu schaffen. Also in der UNO haben wir auf der einen Seite so Konventionen, und da ist die Konvention gegen die Folter, aus der ich zuerst zitiert habe, eine wichtige Gegenreaktion gewesen. Ich komme dann darauf, was das bedeutet, was sind die zusätzlichen Verpflichtungen, aber natürlich auch in der Kinderrechtekonvention und so weiter, wo spezifische Normen auch niedergelegt wurden, dass man, wie man Kinder behandeln muss etc. Und auf der anderen Seite in der UNO gibt es dann auch noch, was auf der Charta basiert, und da ist der Menschenrechtsrat das wichtigste Organ der Vereinten Nationen aus Staaten bestehend, und dem Menschenrechtsrat sind dann sogenannte Sonderverfahren, Special Procedures, untergeordnet. Das heißt, die Staaten entscheiden zwar, aber sie bedienen sich unabhängiger Experten und Expertinnen des Fact-Finding. Das sind diejenigen, die sich anschauen sollen, wie ist die Situation, entweder länderspezifisch, wie ist die Situation der Menschenrechte in einem konkreten Land, heute zum Beispiel in Nordkorea oder in Myanmar, oder eben thematisch, wie der Sonderberichterstatter über Folter, sich weltweit in allen Ländern der Welt anzuschauen, wie es dort um die legale, aber auch vor allem reale Situation der Folter steht. Was ich vorher schon gesagt habe, wirklich das eines der wenigen Rechte, und damit gehe ich auch gleich auf die Frage ein, gibt es hier irgendwelche Rechtfertigungsstrategien, die Ticking Bomb des Herrn Bush oder was immer? Nein. Im Völkerrecht ganz, ganz klar, weil man Lehren aus der Vergangenheit gezogen hat. Sobald ich ein bisschen öffne und sage, aber in dieser Ausnahmesituation, wo man durchaus meinen könnte, es ist doch eigentlich gerechtfertigt, wenn ich 200 Menschenleben retten kann, indem ich eine Person ein bisschen folter, dann ist diese Ausnahmesituation sehr schnell zur Norm geworden und deswegen zur systematischen Anwendung von Folter. Aber wir können gern dann über diese sehr schwierige Frage noch ein bisschen länger diskutieren. Aber in der Konvention steht ausdrücklich, außergewöhnliche Umstände, gleich welcher Art, sogar im Krieg, Kriegsgefahr, Instabilität, dort hat man den Terrorismus noch nicht hineingeschrieben, heute wird man ihn hineinschreiben, was immer, dürfen nicht als Rechtfertigung für Folter geltend gemacht werden. Und auch eine Weisung muss ich, wenn mir ein Vorgesetzter sagt, du musst foltern, dann muss ich oder darf ich diese Weisung nicht als Rechtfertigung für Folter geltend machen. Ich sage das deswegen so, weil fast alle Rechte relativ sind. Sogar das Recht auf Leben ist kein absolutes Recht. Das heißt, wenn, was ich vorher schon gesagt habe, wenn ich versuche, jemanden festzunehmen und der wehrt sich und schießt auf mich, dann kann ich auch als Polizeibeamter gezielt ihn erschießen. Ob das beim Osama Bin Laden jetzt genau so war, wissen wir noch nicht. Aber das ist das, was die US-Regierung sagt. Wir haben ja versucht, ihn festzunehmen. Wir wollten ihn ja gerne festnehmen. Aber dann kam es zu einem Schusswechsel und dann ist er eben erschossen worden. Ich hoffe, dass das so stimmt. Dann ist es eine zulässige Einschränkung und keine Verletzung des Rechtes auf Leben. Wenn die Order allerdings war, ihn einfach zu erschießen, dann wird es völkerrechtlich brisanter. Das ist eine, aber wie gesagt, es kann, also im Extremfall kann auch der gezielte Todesschuss, wie da zum Beispiel in Deutschland auch im Gesetz steht, kann, wenn zum Beispiel ein Geiselnehmer, Banküberfall, und nimmt dort 10 Geiseln, und natürlich muss ich zuerst alles Mögliche versuchen, um diese Geiseln zu retten, aber wenn der dann beginnt, eine Geisel nach der anderen zu erschießen, und ich habe gar keine andere Möglichkeit mehr, als ihn gezielt zu erschießen, dann ist das gerechtfertigt. Keine Verletzung des Rechtes auf Leben. Bitte.
Welche Konsequenzen gibt es denn, wenn jetzt die Ermittlungen ergeben, dass es doch keine Notwehr war?
Kein. Weil es handelt sich um die Vereinigten Staaten von Amerika. Rechtlich gesehen natürlich schon. Ne? Rechtlich gesehen wäre dann natürlich diese Person, die jetzt direkt eben nicht notwendigerweise einen anderen Menschen erschießt, das ist Mord. Und die Auftraggeber sind genauso rechtlich gesehen, strafrechtlich wegen Mordes zur Verantwortung zu ziehen. Es kann es jetzt immer noch irgendwelche Milderungsgründe oder was immer geben, nur wüsste ich nicht, welches Gericht in dem Fall diejenigen zur Verantwortung ziehen würde. Ne? Da kann man jetzt auch wieder sagen, aber ist es denn nicht gerechtfertigt, dass Osama Bin Laden hat so viele tausend Menschen auf seinem Gewissen und ist einer der gefährlichsten Verbrecher dieser Welt, was immer. Trotzdem, die Menschenrechte unterscheiden nicht. Was ich getan habe, das Gleiche ist auch bei der Folter. Menschenrechte sind für alle Menschen gleich. Aber ich kann sie einschränken eben für legitime Interessen, also eben zum Beispiel um eine Festnehmung durchzusetzen und so weiter. Aber das Verhältnismäßigkeitsprinzip ist eigentlich das Wesentliche beim Menschenrechtsschutz.
Also meine Meinung ist, wenn ich einfach ein Gewalttat, ob es ein Terrorist ist oder nicht, einfach Menschen erschießen, dann stellt man sich aufs gleiche Niveau, als wenn auch Osama Bin Laden bei einem Mörderrechtsentwurf, wenn man ihn jetzt auch erschießt. Also, dann müsste man eigentlich gleich ein direktes Gerichtsverfahren war, weil das richtig ist. Wenn es wirklich so eine Profis sein, die Amerikaner, dann organisieren sie das durch und betäuben ihn irgendwie, weil die haben die Mittel eigentlich.
Bitte.
In einem Land, wo die Todesstrafe ja gestattet ist, also die sich die Todesstrafe gestattet haben, schaut ja das dann anders aus, oder?
Naja, das ist ein guter Punkt. Ne? Wenn man sich genau ansieht, was Obama auch gesagt hat, hat er gesagt, also ich habe den Auftrag gegeben, ihn der Gerechtigkeit zuzuführen. Jetzt, ich lese das so, ihn festzunehmen und einem Gericht, so würden wir Gerechtigkeit verstehen, einem Gericht, wer immer das ist, ein normales Strafgericht in den USA oder meinetwegen auch ein Militärgericht, wie sie haben, ist dann letztlich gleich, aber ein Gericht, das zumindest ein halbwegs faires Verfahren durchführt, was immer dann herauskommt, und in den Vereinigten Staaten wahrscheinlich die Todesstrafe in dem Fall. Aber trotzdem, es ist ein Gerichtsverfahren, wo jemand auch die Möglichkeit hat, sich zu verteidigen, einen Verteidiger hat und so weiter. Ne? Man kann es theoretisch böswillig auch lesen, in der Gerechtigkeit zuzuführen, heißt ihn umzubringen. Das ist auch theoretisch, das ist ein anderes Gerechtigkeitsverständnis, ein sehr punitives, und in den USA ist es sehr stark, sonst gäbe es die Todesstrafe nicht. Ne? Aber auch die Todesstrafe ist im Völkerrecht immer noch eine, zumindest international gesehen, zulässige Einschränkung des Rechtes auf Leben. In Europa nicht mehr. In Europa sind wir eine todesstrafenfreie Zone, mit einer einzigen Ausnahme, das ist Weißrussland, das aber auch nicht dem Europarat deswegen beitreten kann bisher. Aber innerhalb der Europäischen Union, des Europarates, darf auch kein Land mehr die Todesstrafe einführen. Also wir haben hier ein anderes Verständnis einfach von Gerechtigkeit als zum Beispiel China oder die Vereinigten Staaten von Amerika oder viele islamische Staaten. Das unten habe ich schon. Also worum es mir geht, auch was ist die Meinungsfreiheit, ein ganz wichtiges Grundrecht in der Demokratie, in jeder funktionierenden Demokratie, aber natürlich mit Grenzen. Wenn ich meine Meinungsfreiheit missbrauche, um sie zu beleidigen oder um jemanden aufzuhussen, um Gewalt gegen Minderheiten, rassistische Verhetzung und so weiter missbrauche, dann hat der Staat nicht nur das Recht, mich zu beschränken, sondern sogar die Pflicht. Man muss immer abwägen. Versammlungsfreiheit genauso. Versammlungsfreiheit ist unheimlich wichtig. Aber wenn ich sie verwende, um irgendwelche Fensterscheiben einzuschlagen, dann gehe ich an die Grenze der Versammlungsfreiheit. Also überall habe ich auch persönliche Freiheit. Das ist ein ganz wichtiges Gut. Aber wir haben, Christian Broder hat einmal von der Vision der gefängnislosen Gesellschaft geträumt, aber das ist leider eine Vision. Wir haben keine anderen wirksamen Strafmaßnahmen für Personen, die ein Verbrechen begangen haben, als sie einzusperren. Früher gab es noch die Körperstrafe oder die Todesstrafe, was immer, die haben wir nicht mehr. Das heißt, es ist notwendig, auch Menschen ihrer persönlichen Freiheit zu berauben, aber natürlich in einem rechtsstaatlichen Verfahren, Abwägung, Verhältnismäßigkeit. Das ist das Wesentliche. Bei der Folter gibt es diese Abwägung nicht. Wir sagen immer, bitte.
Wann beginnt Folter und wann ist es unter Anführungsstrichen nur grausame oder erniedrigende Behandlung? Geht das nicht Hand in Hand?
Nein.
Im Grunde?
Zu Folter, also der Level der Intensität von Schmerzen oder Leiden ist das gleiche. Bei Folter wie bei grausamer oder unmenschlicher Behandlung. Aber was bei Folter der Zukunft ist, der Vorsatz, die Zweckgebundenheit und die Wehrlosigkeit des Opfers. Das heißt, was ich vorher schon, also unser, der Fall in der Gemeindekotter Fall wäre klassische unmenschliche Behandlung. Wenn ich bei einer Demonstration, die aufgelöst ist, dann auf die Leute zu schießen beginnen, ne? Was wir jetzt in Syrien zum Beispiel ständig haben, ist das nicht Folter, weil die können im Prinzip noch davonlaufen, die sind nicht direkt in meiner Gewalt, aber natürlich ist das exzessive Polizeigewalt, wenn ich dem in die Beine schieße, sind das schwere, große Schmerzen, habe keine Frage, aber es fehlt mir noch dieser Nötigungszweck, diese Wehrlosigkeit, dieser Vorsatz, von dem irgendwas herauszuholen. Ich will einfach nur eine Demonstration auflösen. Die erniedrigende Behandlung hat einen niedrigeren Level. Da geht es nicht um große, schwere Schmerzen, sondern da geht es um die Erniedrigung. Also wenn ich, das Tubot ist wahrscheinlich zu wenig, aber der Verfassungsgerichtshof in Österreich hat gesagt, also eine die Würde des Menschen grob missachtende Haltung an den Tag lege. Also zum Beispiel, was wir so klassische Fälle in Österreich gehabt haben, wenn man also jemanden an den Haaren zieht zum Beispiel, oder in Heimburg haben wir das damals gehabt, die Böschung hinunterstürzt, das sind keine wirklich großen Schmerzen, aber es ist eine Misshandlung durch die Polizei, oder jemanden hat man mal bei der Opernball-Demonstration einem Mann den langen Zopf abgeschnitten, einfach so zum Spaß, das ist erniedrigend. Ist auch eine Verletzung des Artikel 3 der Europäischen Menschenrechtskonvention, kann man in Straßburg anfechten und so weiter, aber es ist eine andere Form, als es nicht Folter. Bitte. Vergewaltigung ist immer Folter. Also jetzt, wenn es durch ein Polizeiorgan, weil es diese diskriminierende Dimension immer hat, und Vergewaltigung ist ein sehr, sehr weit verbreitetes Mittel der Folter. In dem Fall Einschüchterung, Diskriminierung, zum Teil auch durchaus, ich will dann auch irgendeine Information von der Person, also auch die Androhung der Vergewaltigung führt oft schon dazu, dass man irgendwelche Informationen preisgibt. Natürlich, also sexuelle Folter ist auch an Männern, also von Männern an Männern, immer wieder eine häufig geübte. Zum Teil auch umgekehrt. Also wenn man sich die Bilder von Abu Ghraib zum Beispiel ansieht, Frauen ganz gezielt gegenüber islamischen Männern, diese Nacktheit zum Beispiel, ist auch so ein klassisches Phänomen der Erniedrigung und gleichzeitig der Demütigung, aber auch der Wehrlosmachung. Ich bin einfach nackt viel, viel vulnerabler, viel wehrloser als mit meinen Kleidern. Und oft ist das völlig, ist überhaupt kein Grund. Das eine ist da schon möglicherweise, wenn jemand Drogen haben könnte, eine körperliche Untersuchung. Das ist die eine Seite. Sollte durch eine Person desselben Geschlechts und so weiter. Aber wenn ich es nur mache, um die Person zu erniedrigen, Guantanamo Bay. Die Leute waren über viele Tage hinweg einfach nackt in einer Zelle eingesperrt, wo die gesamte Aircondition voll aufgedreht wurde. Das heißt also zum einen die kalte Temperatur, aber gleichzeitig auch mit der Nacktheit auch immer diese Demütigung zu unterstreichen. Wird sehr oft gesagt, die Folter ist abgeschafft worden mit der Aufklärung Ende des Mittelalters, Marie Theresia, Josef II. Und so weiter. Das ist richtig. Abgeschafft aus den Gesetzesbüchern. Noch Karl V. hat in der berühmten peinlichen Strafgerichtsordnung, wie das so geheißen hat, aber knapp 2/3 dieser Strafprozessordnung waren Foltermethoden. Das ist genau geregelt gewesen, für welche Anschuldigung darf ich welche Form der Folter verwenden, um was zu erzielen und so weiter. Natürlich in der spanischen Inquisition, die ganzen Hexen und so weiter, Verfolgungen. Das ist eliminiert worden, das heißt aber nicht, dass sie de facto aufgehört hat. Aber es waren immer so, wenn es wieder besonders stark wurde, besonders grausame Fälle, dann hat die internationale Gemeinschaft wieder reagiert. Deswegen schon gesagt, Nationalsozialismus, Stalinismus waren totalitäre Regime, in denen die Folter wieder extreme Ausmaße angenommen hat. Daher als Reaktion das absolute Verbot im Völkerrecht. Was ich vorher schon gesagt habe, Chile wurde so ein bisschen der Pinochet-Coup, ein anderer 11. September 1973 damals, wurde so zum Symbol für die systematische Folter in allen lateinamerikanischen Diktaturen. Deswegen eben besondere Schutzmechanismen, auf die ich kurz eingehen werde, der UNO. Bosnien, das ist ja auch von sexueller Folter gesprochen, Bosnien wurde leider zum Symbol für sexuelle Gewalt gegen muslimische Frauen durch serbische Milizen, vor allem, wo man dann sogar internationale Strafgerichte geschaffen hat und gesagt hat, systematische Folter ist ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Jugoslawien-Tribunal, Ruanda-Tribunal, den ständigen internationalen Strafgerichtshof. Und die letzten 10 Jahre, der sogenannte War on Terror, der wirklich zu einer Aushöhlung des absoluten Folterverbots geführt hat, hat auch sehr, sehr, sehr viel jetzt bewegt, wo man nicht nur mit Obama, aber wo generell wieder so eine Rückbesinnung, dass man wegkommen sollte mit dieser Aufrechnung und eben sich wieder rückbesinnen sollte auf die Absolutheit des Folterverbots. Aber das ist noch ein langer Weg. Das mache ich jetzt ganz kurz. Was sind die speziellen neuen Methoden, wie man Folter bekämpfen will? Zum einen die Straflosigkeit bekämpfen. Kommt aus Lateinamerika die Impunität, dass man sagt, einer der Hauptgründe, warum so viel gefoltert ist, ist, dass die Folterknechte keine Angst haben müssen. Ob das jetzt die einzelnen Gefängniswärter sind oder Polizisten oder Staatsoberhäupter, Militärchefs, niemand wird in Wirklichkeit, die Frage, die Sie vorher gestellt haben, Wirklichkeit für Folter zur Verantwortung gezogen. Daher die Verpflichtung aller Staaten, Folter zu kriminalisieren, als ein Verbrechen nach nationalem Strafrecht und sogar mit universeller Gerichtsbarkeit, Weltstrafrechtsprinzip, das heißt auch Österreich, wir sind eines der 147 Staaten, die die Konvention ratifiziert haben, wir haben uns verpflichtet, wenn immer jemand in Österreich ist, von dem wir genügend Hinweise haben, dass er oder sie gefoltert hat, dann müssen wir ihn festnehmen, und zwar völlig gleichgültig, wo die Folter war, welche Staatsangehörigkeit diese Person hat. müssen wir die Person festnehmen und wenn wir sie nicht ausliefern können, vor unsere eigenen Strafgerichte stellen. Zum ersten Mal, dass das Weltstrafrechtsprinzip, das normalerweise für Terrorismus gilt, für Piraterie und so weiter, für eine Menschenrechtsverletzung eingesetzt wurde. In der Praxis spielt es fast keine Rolle. Auch Österreich hat mehrere Beispiele, wo wir so Fälle gehabt haben und nichts geschehen ist leider. Was ich schon vorher gesagt habe, auch sogar die systematische Folter, ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit, wo sogar der Strafgerichtshof der internationale zuständig ist. In Österreich muss ich leider dazu sagen, selbst für Österreich selbst haben wir noch immer keinen eigenen Folterparagrafen. Ich weiß nicht, mit wie vielen Justizministern gesprochen und gesagt, das wäre dringend notwendig. Wir haben 88 die Konvention ratifiziert, wir sind immer wieder kritisiert worden von der UNO. Noch immer gibt es keinen eigenen Folterparagrafen in Österreich. Was dann dazu führt, wenn man dann wirklich einmal einen Fall hat, wie den berühmten Bakary Jasse-Fall, das ist Gambias, der abgeschoben hätte werden sollen, sich widersetzt hat und nachher von 4 Wegerbeamten in Wien krankenhausreif geprügelt wurde mit Kieferbruch und so weiter. Klassische Fall von Folter als Einschüchterung, als auch Reaktion, also auf die Frustration der Beamten, dass sie ihn nicht abschieben konnten. Und dann hat man halt einen anderen Paragraphen genommen, der ein maximales Strafausmaß von 2 Jahren hat. Und was haben die Leute bekommen, obwohl man ihnen alles nachgewiesen hat, sie bis am Schluss gelogen haben und das abgestritten haben, haben sie bekommen 6 oder 8 Monate bedingt. Das ist nicht das, was man für so ein schweres Verbrechen wie Folter eigentlich bekommen sollte. Also hier hat Österreich durchaus noch einen Nachholbedarf. Prävention, bitte. Gibt es gar keine Begründung. Einfach, es hat niemand, die Maria Berger hat man noch einmal wirklich, wie sie Justizministerin, gesagt, ja, jetzt. Und die hat auch wirklich einen ersten Entwurf gemacht, aber dann ist die Regierung eben, wie sagt man das so schön, das war die Regierung Gusenbauer-Molterer, dann zu Ende gekommen, durch eine andere ersetzt. Die haben es wiederum, also ich hoffe, dass es irgendwann einmal kommen wird, aber wie gesagt, das ist jetzt schon 20 Jahre her, dass man uns das verspricht. Keine bestimmte Begründung. Wir wissen ganz genau, was man tun muss, um Folter zu verhindern. Also diese ganzen Garantien, Polizeihaft nicht länger als 48 Stunden. In der Realität schaut das völlig anders aus. Also in Österreich nicht. Das wird in Österreich eingehalten. Außer man kommt dann in die Verwaltungsstrafhaft oder in die Schubhaft. Das kann 10 Monate dauern. Aber die eigentliche Polizeihaft im Sinn von Verwahrungshaft, wenn ich verdächtigt bin, ein Verbrechen begangen zu haben, dann bin ich nach maximal 48 Stunden in der Justiz. Und dort ist die Gefahr natürlich viel kleiner, misshandelt zu werden. In Jamaika war der längste, den ich in Polizeihaft getroffen habe, 5 Jahre dort, unter unmenschlichen Bedingungen. Und in vielen Staaten der Welt gibt es da Ausnahmebestimmungen oder sie werden einfach nicht eingehalten. Und natürlich ist in der Polizei die Gefahr, gefoltert zu werden, viel größer als bei der Justiz. Also es gibt sehr, sehr viele Präventionsmaßnahmen, dass ich sehr schnell meine Familie benachrichtigen kann, sehr schnell anwaltlich vertreten bin, einen Arzt oder eine Ärztin sehe und so weiter. Also wir wissen genau, was man machen müsste, sogar Verhöre, meinetwegen mit Videoaufnahmen. Es gibt sehr, sehr viel, es wird halt einfach nicht gemacht, das ist das Problem. Auch diese präventiven Besuche von Haftanstalten ist ein ganz wichtiges Element. Das heißt, wenn Haftanstalten, damit meine ich Polizeigefängnisse, genauso wie Justizanstalten, aber auch psychiatrische Einrichtungen und so weiter, auch Altenheime, müsst ihr euch mal genauer anschauen, was in Altenheimen zum Teil auch passiert. Das heißt, wenn hier Transparenz herrscht, das heißt, wenn alle die wissen, dass jederzeit auch in der Nacht eine unabhängige Kommission kommen kann, einfach nur präventiv und mit jedem Häftling, mit jeder Person dort unter 4 Augen sprechen kann, dann hat das schon eine sehr starke präventive Funktion. Also wir haben das Europäische Komitee zur Verhütung der Folter, das in Österreich doch einiges schon bewirkt hat und zum Teil, wir sind jetzt dabei, sowas auch in Österreich einzurichten. Wir haben das bisher nur im Innenministerium. Also das eine war Strafbestimmungen, Prävention. Das dritte ist, dass auch die Opfer ein Recht haben auf Wiedergutmachung. Ganz wesentlich, Folteropfer sind oft für ihr Leben lang traumatisiert. Dafür gibt es eigene Rehabilitierungszentren für medizinische, psychologische, soziale und sonstige Formen der Rehabilitierung. In der Realität sind das meistens Privatinitiativen, Hemayat zum Beispiel in Österreich, die sehr unter Geldmangel leiden, vor allem in Zeiten der Finanzkrise, weil die Staaten ihre Verpflichtung, solche Zentren wirklich effizient einzurichten, meistens nicht erfüllen. Und natürlich, oft in den Staaten, wo wirklich gefoltert wird, gibt es sowas nicht. Das heißt, die Personen haben nur die Möglichkeit zu fliehen. Und dann fliehen sie und sehr oft kommen auch nach Österreich sehr traumatisierte Personen. Was passiert ihnen? Dass sie eingesperrt werden, statt dass sie eigentlich in ein Rehabilitierungszentrum kommen, weil sie Schutz vor Verfolgung suchen. Das haben eine erste Anwesenheitspflicht, die in Wirklichkeit ein Freiheitsentzug ist. Und für Personen, die wirklich traumatisiert sind, kann das Retraumatisierungstendenzen haben. Und Stärkung der internationalen Kontrolle, habe ich vorher schon gesagt, es gibt einen eigenen Ausschuss gegen die Folter nach der Folterkonvention, aber eben auch den UNO-Sonderberichterstatter, der ein Jahr später eingerichtet wurde, 1985. Ich gehe jetzt nicht so sehr ins Detail. Damit bin ich auch schon bei dieser Funktion. Ich habe das vorher schon gesagt, es gibt länderspezifische und thematische solche Sonderverfahren. Kofi Annan hat uns einmal die Augen und Ohren des Menschenrechtsrates, also jenes höchsten Organs der Vereinten Nationen aus Staaten bestehen, das sich mit Menschenrechten befasst, bezeichnet. Was tun wir auf einer tagtäglichen Ebene? Individualbeschwerden entgegennehmen. Und das kann zum Teil effizient sein. Das heißt, und da ist natürlich die internationale Kommunikationsgesellschaft eine große Hilfe. Jemand wird festgenommen, kommt in irgendeine Militär- oder Polizeidienststelle, die berüchtigt ist für Folter. Vielleicht ist die Person schon einmal vorher gefoltert worden und so weiter. Die Ehefrau oder die sonstige Familienangehörigen wenden sich an eine lokale NGO. Die sind gut vernetzt. Das kann alles im selben Tag passieren, sagen, sich mit Amnesty International oder der World Association Against Torture hier ein E-Mail schicken und die schicken das an das Büro der Hochkommissarin für Menschenrechte in Genf, wo ich auch mein Büro hatte. Und ich kann oft am selben Tag oder am nächsten Tag schon eine Aufforderung bekommen, wir wollen dorthin ein Urgent Appeal schicken. Ich schaue mir das nur an, ob die Quelle glaubwürdig ist, ob das Ganze in sich konsistent ist und dann sage ich, ja, schick mir das. Geht direkt an den, die Außenministerin des entsprechenden Landes. Und wir sagen nicht, das stimmt, sondern wir sagen, wir haben glaubwürdige Informationen, dass der Herr X in der Polizeidienststelle Y derzeit möglicherweise gefoltert wird. Ob er gefoltert wird oder nicht, weiß ich nicht, aber Sie als Staat haben eine Verpflichtung, sofort das zu untersuchen und mir darüber zu berichten, ob stimmt, wenn stimmt, natürlich sofort abzustellen und die Konsequenzen zu ziehen. Wenn es nicht stimmt, möchte ich aber auch einen Bericht haben, warum Sie so sicher sind, dass es nicht stimmt. Hängt jetzt ganz vom Staat ab, aber bei demokratischen Staaten, die nehmen das schon in der Regel ernst und untersuchen das wirklich. Oft kriege ich nicht einmal wirkliche Antworten, aber wenn ich dann in die Staaten komme, höre ich immer wieder, dass solche Urgent Appeals schon was bewirkt haben. Und es ist ein Unterschied, ob das Amnesty schreibt oder eben mit der Autorität der Vereinten Nationen man auftreten kann. Also diese Individualbeschwerden und Kommunikationen mit Regierungen, man darf sie auch nicht überschätzen. Wenn Regierungen nicht wirklich kooperieren, kann ich gar nichts tun. Gibt es natürlich auch viele. Der Sonderberichterstatter über Folter ist 1985 geschaffen worden. Früher hat es Menschenrechtskommission geheißen, es ist jetzt erst der Menschenrechtsrat. Normalerweise 3 Jahre mit einer möglichen Verlängerung, also maximal haben wir 6 Jahre und ich war von 2004 bis 2010. Das ist auch gut so, dass man dann wieder, dass das wer andere übernimmt, dass man wieder was anderes macht, weil es doch sehr viel der Zeit in Anspruch nimmt. Der derzeitige Inhaber ist Juan Mendes, ein sehr bekannter Menschenrechtsanwalt aus Argentinien. Das sind so ein, ja, was machen wir noch? Wir sind Sonderberichterstatter, das heißt, wir müssen Berichte machen an den Menschenrechtsrat der in der Regel, ich habe immer im März so an den Menschenrechtsrat in Genf berichtet und im Oktober an die Generalversammlung in New York. Und da wähle ich mir auch Themen aus, natürlich Themen, die aktuell sind. Der War on Terror hat sehr, sehr viel Rolle gespielt in der Zeit, in der ich das Mandat hatte. Aber alles Mögliche, Menschen, also Folter gegenüber Kindern oder Haftbedingungen von Kindern oder von Menschen mit Behinderung oder Folter und Frauen, wo ich auch das sehr weit ausgedehnt habe und zum Beispiel auch Genitalverstümmelung und sonstige traditionelle Praktiken, die nicht direkt vom Staat gemacht werden, aber trotzdem unter den Folterbegriff subsumiert habe, wenn der Staat nichts tut oder zu wenig tut dagegen. HIV-AIDS ist immer wieder ein Thema, das uns wirklich sehr beschäftigt hat. Körperstrafen, Todesstrafe und so weiter, also wie sich das zur Folter verhält. Und dann natürlich wird über diese Berichte eben diskutiert und hier und da führen sie auch zu einer Weiterentwicklung, dass also entsprechende Deklarationen, Resolutionen angenommen werden, so wie halt das in der internationalen Diplomatie ist. Ich habe schon ein bisschen was gesagt, also der 11. September war ein Paradigmenwechsel. Bis dahin war es so, dass die Staaten zwar gefoltert haben, es aber immer abgestritten haben. Also man hat nicht versucht, Folter zu legitimieren. In Israel gab es das einmal so späte 80er, frühe 90er Jahre, dass man gesagt hat, so Enhanced Interrogation Techniques wären eigentlich erlaubt. Das hat dann der israelische oberste Gerichtshof abgestellt. Aber zum ersten Mal, dass wirklich massiv versucht wurde, das Folterverbot als solches zu relativieren, war unter der Bush-Regierung. Und natürlich nicht nur für die Amerikaner, sondern für alle ihre Verbündeten. Und das hat eben auch sehr weitreichende Konsequenzen. Ich bin in viele Staaten gekommen, wo die Leute gesagt haben, was wollen Sie von uns, Jordanien? Der Präsident des Parlaments in Jordanien hat gesagt, schön, dass Sie da sind, aber warum sollen wir nicht auch foltern, wenn die Amerikaner offiziell foltern? Wir haben auch Terroristen. Also, das heißt, es hat eine sehr nachhaltige, negative Konsequenz für viele Staaten der Welt. Wir haben dazu eigene Berichte gemacht zu Guantanamo. Wenn ich sage wir, gemeinsam mit anderen Sonderberichterstattern. Und das war 2006 und 2010 einen eigenen Bericht zu den Geheimgefängnissen. Nicht nur die CIA Black Site, sondern auch in Russland, zum Beispiel im Kaukasus, in Tschetschenien oder in China, in vielen Staaten. Also wir haben 66 Staaten identifiziert, wo im Kampf gegen den Terror Menschen in geheimen Gefängnissen festgehalten und natürlich dann auch entsprechend gefoltert wurden und zum Teil noch werden. Das ist eine, ja, ich habe versucht, natürlich, das muss ich dazu sagen, Sonderberichterstatter ist eine Expertentätigkeit, das heißt auch unbezahlt. Das heißt, ich habe nicht hauptberuflich für die UNO gearbeitet, sondern weiterhin an der Universität Wien, an der Boltzmann-Institut. Das heißt, man kann nur eine gewisse Zeit dafür verwenden. Bei mir war es wahrscheinlich 60-70% meiner Zeit, die wirklich auf das, ich habe es versucht, halt irgendwie halbwegs effizient zu machen. Es ist auch fast ein Ding der Unmöglichkeit. Ich soll nach 6 Jahren wissen, wie ist die Situation der Folter in 192 Staaten der Welt. Die kann man nie bereisen. Das heißt, ich habe versucht, bei meinen Missionen Länder nach regionalen Kriterien auszuwählen, aber auch eben nicht nur solche, von denen ich annehme, dass massiv gefoltert wird, sondern sowohl hochentwickelte Demokratien als Diktaturen, kommunistische Staaten und also so ein halbwegs repräsentatives Sample. Es geht natürlich nie ganz, weil ich auf eine Einladung der entsprechenden Regierung angewiesen bin, also zum Beispiel der ganze Nahe Osten, die ganze arabische Welt, wo massivst, das sind alles Diktaturen oder waren bis vor kurzem, wo massiv gefoltert wird. Der einzige Staat, der mich dort eingeladen hat, war Jordanien. Aber ich habe alle anderen gefragt, ob das Ägypten war oder Syrien oder Tunesien oder Iran und so weiter. Und wo man eben gesagt hat, ja, natürlich im Prinzip schon, aber jetzt ist es nicht gerade opportun und vielleicht nächstes Jahr und so weiter. Das kann einige Zeit dauern. Das heißt, ich habe ein bisschen einen Schwerpunkt auf Asien, auch große, kleine Staaten. Also ich habe versucht, ein halbwegs ja, repräsentatives Sample. Diejenigen, die rot sind, die haben mich zwar eingeladen, wir haben schon alles vorbereitet gehabt und so weiter, und am Schluss haben sie dann doch abgesagt. Dazu gehört leider Russland, das hat mir sehr leid getan, die im letzten Moment, wir haben alles vorbereitet gehabt, alle Gespräche mit den Ministern in Moskau, mit dem Kadyrov in Tschetschenien und so weiter, und eine Woche davor haben sie gesagt, ja, aber es gibt doch irgendwie Probleme, rechtliche Probleme, da mit diesen privaten Interviews mit den Häftlingen. Wir verschieben das, es ist immer noch verschoben. Kuba hat ein ähnliches Spiel gespielt, offiziell dem Menschenrechtsrat gegenüber gesagt, ja, wir laden den Sonderberichterstatter über Folter ein, und dann haben wir uns halt nie auf einen Termin einigen können. Ich weiß nicht, wie viele Termine angeboten, und das war dann immer im letzten Moment doch nicht der gute Zeitpunkt. Das hat mir sehr leid getan, weil ich glaube eigentlich, dass die Situation gar nicht so schlecht ist, wie viele meinen. Aber wenn ich nicht hineingelassen werde, kann ich es auch nicht wirklich untersuchen. Simbabwe war besonders schlimm, da war ich schon unterwegs, mein ganzes Team war schon in Johannesburg, hat dort mit Exil-Zimbabwern gesprochen, und ich war im Flugzeug zwischen Frankfurt und Johannesburg, wo es plötzlich gesagt hat, na doch besser, wir verschieben das. Dann habe ich gesagt, naja, das ist ein bisschen eine Geldverschwendung. Habe dann den Premierminister angerufen, er hat gesagt, na, ich will schon, dass Sie kommen, also wir bleiben bei dem Termin, bin nach Harare geflogen, aber der Präsident hat mich nicht aus dem Flughafen gelassen, also das heißt, ich war eine Nacht dort interniert und bin am nächsten Tag wieder zurückgeflogen. Das sind natürlich keine sehr angenehmen Erfahrungen, nicht weil es so gefährlich ist, aber weil man halt einfach sehr, sehr viel Zeit investiert, so eine Mission vorzubereiten, ist sehr, sehr viel Aufwand, nicht nur von mir, sondern von allen meinen Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen. Da hätte man, wenn man das vorher gleich sagt, könnte man eine andere Mission durchführen. Sudan war eine gemeinsame Untersuchung, Guantanamo war auch sowas. Ne? Amerikaner haben am Schluss gesagt, okay, ihr dürft nach Guantanamo kommen und uns das anschauen, und dann haben wir schon alles geplant gehabt, Ende 2005, und dann sind sie auch plötzlich drauf gekommen, aber wirklich vertrauliche Gespräche mit Häftlingen, das geht zu weit. Ne? Und haben gesagt, sonst brauche ich nicht hinkommen, also nur um mir eine Führung, also eine Guide-Tour so ungefähr, das können Journalisten auch machen, dazu brauche ich nicht hinfahren. Ich will wirklich, wenn ich komme, auch wirklich untersuchen können und einen objektiven Bericht erstellen. Das kann ich nicht, wenn ich nicht mit den Häftlingen selber reden kann. Aber alle anderen haben. China war, aber zum Teil dauert es ziemlich lang. Mein Vorvorgänger hat schon im Jahr 1995 begonnen, und dann haben sie geredet und gesagt, ja und nein und auch ein bisschen später und so. Mein Vorgänger war schon fast dort, und ich habe es dann halt irgendwie geschafft. Also durch die, also 10 Jahre hat das gedauert, bis wir dann die Chinesen so weit gehabt haben. Aber dann konnte ich auch wirklich, ich war auch in Tibet, ich war in Xinjiang, bin relativ viele rumgekommen. Habe schon ein umfassendes Bild mehr machen können von der Situation. Von all denen gibt es ein einziges Land, in dem ich keinen einzigen Fall von Folter gefunden habe und sehr, sehr gute Haftbedingungen. Das ist Dänemark und Grönland. In Grönland gibt es nicht einmal geschlossene Gefängnisse. Das heißt, die gehen in der Früh in die Arbeit und kommen am Abend zurück ins Gefängnis. Und wirklich hervorragende Haftbedingungen, die man sich auch in Österreich nur träumen könnte. In allen anderen habe ich Folter gefunden. Zum Teil Einzelfälle, in der Großteil der Zahl der Staaten mehr als Einzelfälle bis hin zu systematisch. Die ärgsten waren Äquatorialguinea, eine klassische Diktatur in Afrika, wo wirklich die Regierung systematisch foltert. Und Nepal, allerdings zu dem Zeitpunkt, wo ich dort war, und das war im Höhepunkt des Krieges oder der Auseinandersetzung zwischen dem König damals noch, und die ganzen demokratischen Parteien waren verboten und die Maoisten haben 2/3 des Territoriums kontrolliert, und es war wirklich, das Militär hat extrem gefoltert, die Polizei, aber auch die Maoisten. Also das war auch für mich eine schlimme Erfahrung. Sri Lanka war schlimm, auch natürlich bewaffneter Konflikt mit den Tamil Tigers, aber weil die Methoden besonders brutal waren in Sri Lanka. Sehr, sehr unterschiedlich, können wir auch nachher vielleicht noch ein bisschen genauer diskutieren. Was für mich wesentlich, bitte.
Wie kam es zu der Untersuchung Dänemark und Grönland überhaupt? Weil bei den anderen Staaten kann man sich das eher vorstellen oder irgendwie vermuten, dass da gefoltert wird. Aber wieso oben im Norden, wie kam es da zu dieser Untersuchung?
Ich wollte ganz bewusst auch einen Staat, von dem ich annehme, dass die Haftbedingungen sehr gut sind, auch so ein bisschen als Best Practice. Aber natürlich habe ich genauso untersucht und wenn ich drauf gekommen wäre. Aber ich habe nicht einmal von irgendwelchen NGOs, auch nur, also ein paar Leute in Grönland haben mir gesagt, sie seien einmal geschlagen worden. Aber das hat sich dann herausgestellt, die haben eigentlich selber angefangen. Und also, das gibt es natürlich überall. Ne? Also es waren keine wirklich ernstzunehmenden, wirkliche Vorwürfe. Auch die Art und Weise der Schubhaft dort, das Schubhaftzentrum in Dänemark, wenn ich das vergleiche mit unseren Polizeigefängnissen, ist 101. Die können arbeiten dort, die haben also völlig andere, die können wirklich, die sind die meiste Zeit im Freien und so weiter, während sie bei uns in der Regel eingesperrt sind, wirklich in den Zellen. Also das sind wirklich sehr große Unterschiede. Zum anderen auch, das hat mit Äquatorialguinea zu tun, ich bin natürlich oft so in der Situation, Äquatorialguinea hat mich eingeladen, und das war im Jänner, Februar, haben wir auch alles fix gehabt und dann kurz davor gesagt, also wir verschieben es jetzt lieber doch. Und dann habe ich, wie gesagt, sehr viel vorbereitet, bis wir eine Mission vorbereiten, dauert ein halbes Jahr, mindestens. Ne? Und dann habe ich gesagt, ich will aber jetzt irgendeinen anderen Staat haben und Dänemark geht halt einfach sehr schnell. Ich habe die Botschafterin angerufen und habe gesagt, also ich habe jetzt da Zeit frei, ich habe da was eingeplant gehabt, kann ich in einem Monat kommen? Und die hat gesagt, why not? Also das ist natürlich ein Vorteil mit einem Staat, der nichts zu verbergen hat. Der braucht nicht groß irgendwie die Gefängnisse neu ausmalen. In Kasachstan, die haben, ich weiß nicht, was alles gemacht, um mir potjemkische Dörfer dort. Was natürlich auch einen Vorteil hat, ne, wenn die Häftlinge dann sagen, endlich ist einmal alles einmal geputzt worden und ausgemalt und so weiter. Aber wenn dann die Frauen im Frauengefängnis, weil die natürlich nicht wissen, wann ich komme. Ne? Das sind ja unangekündigte Besuche. Und die haben mir dann erzählt, sie haben schon 4 Tage lang nicht mehr in ihren Betten schlafen dürfen, weil die so schön überzogen waren. Und sie haben so wieder einmal frische Leintücher bekommen. Und man hat ihnen gesagt, also wenn der jetzt kommt und es ist wieder alles verdrückt und so, also die haben am Boden schlafen müssen, weil die Betten so schön hergerichtet waren. Also das sind dann natürlich, also natürlich sollte es so sein, dass man nichts irgendwas vorgespielt bekommt.
Ich hätte eine Frage, und zwar kann es auch passieren, dass Häftlinge manipuliert werden, dass sie was Falsches aussagen damit?
Na klar.
Merken Sie das noch an? Oder
ich hoffe. Das ist natürlich das ist eine sehr häufige. Also erstens einmal wäre natürlich, ich bleibe bei Kasachstan, weil die waren Meister in dem. Wobei, wie gesagt, unangekündigt, aber natürlich kann ich nicht verhindern, dass ich überwacht werde. Kasachstan ist ein riesiges Land, die wissen ja, wohin ich fliege. Das heißt, ich bin nach Almaty geflogen und in Astana. Und wie weit komme ich halt dort mit einem Auto? Das kann man sich ungefähr ausrechnen. Ne? Und dann hat man natürlich, also überall sind die Polizeiposten gestanden, die haben sogar einmal versucht, noch mich mit Blaulicht abzuholen, dass man so, das ist von Astana nach Karaganda, das ist so das Zentrum des alten Gulags. Ne? Kasachstan war ein wesentlicher Teil des sowjetischen Gulags. Das sind 14 Riesengefängnisse allein in einer solchen Stadt. Sind mir entgegengekommen, um mich mit Blaulicht abzuholen. Das war so irgendwie zu zeigen, also die Ehrerbietung, jetzt bin ich halt irgendwo abgebogen auf der Straße und irgendwo in einer Polizeidienststelle hingefahren, die ich gar nicht eigentlich besuchen wollte, um einfach zu zeigen, ich fahre nicht einfach dem Blaulicht-Polizeiwagen nach, der mich jetzt zu den Gefängnissen bringt. Ne? Aber dann haben sie natürlich, trotzdem wissen sie irgendwie, wo man hinkommt. Eines der typischen Dinge ist, es gibt ja immer, eine der ersten Zellen, die ich mir anschaue, sind die Disziplinarzellen. Also die Einzelzellen, wo Leute, wenn sie halt irgendwas Falsches tun, eingesperrt werden. Ne? Um mit denen einmal zu sprechen, die waren alle leer. Haben wir das angeschaut, aber normalerweise, man muss natürlich ein Haftregister führen. Ne? Das haben die auch geführt und dort ist also drinnen gestanden, die sind jetzt alle 3 Stunden, bevor ich gekommen bin, freigelassen worden. Ne? Dann habe ich gesagt, warum? Ja, deren Haftstrafe ist abgelaufen. Ich habe gesagt, das ist komisch, der eine ist nur einen Tag gewesen, der andere 7 Tage und so weiter. Natürlich kann ich dann sagen, okay, dann rede ich mit den Leuten und die sagen, nein, wir haben keine Ahnung gehabt, warum, jetzt wissen wir warum. Ne? Also natürlich, sie können auch Leute verstecken. Es wurden in Sri Lanka zum Beispiel, sind Leute versteckt worden. Sind Repressionen gegen Leute Nur trotzdem, man kriegt dann, also ich bin, das ist das Zentrum des Anti-Terror Departments, das ist eines der brutalsten Einrichtungen, und die haben wirklich eben A, Leute vor mir versteckt, und B, und ich habe wirklich versucht, dass man nicht sieht, mit wem ich spreche. Aber wie gesagt, es sollen alle draußen bleiben und drinnen, also wirklich, also sehr große Vorsichtsmaßnahmen gemacht. War keine Stunde weg, habe ich ein SMS bekommen, wo gestanden ist, alle diejenigen, mit denen ich gesprochen habe, sind herausgeholt worden und schwer verprügelt worden. Als Repression nur dafür, dass sie mit mir gesprochen haben. Was ich gemacht habe, ist, dass ich sofort umgedreht habe, wieder hingefahren bin. Und dann habe ich auch die gefunden, die es vorher versteckt haben. Dann haben sie nicht damit gerechnet, dass ich komme. Also, aber es ist schon zum Teil so ein Katz-und-Maus-Spiel. Das ist leider, und ich kann auch nicht wirklich garantieren, dass irgendwo Leute versteckt wurden, die ich nicht gefunden habe. Das, ich war in einem der schlimmsten wirklich Einrichtungen. Zvian heißt das, das sind Kindergefängnisse in Kasachstan. Das ist ein bisschen die alte sowjetische Methode, wo das, die jüngsten Kinder waren 3 Jahre alt, da ist alles zusammen gewesen, Obdachlose, Straßenkinder, Waisenkinder mit dann Jugendlichen, die einer Straftat verdächtig sind und alle zusammen, alle kahlgeschoren, es war wirklich fürchterlich, das zu sehen. Und dann haben wir versucht, vor allem mit den Älteren irgendwie zu reden, wie ist das so, werden sie geschlagen oder, und so, und die haben uns alle also wirklich eine Geschichte erzählt. Ne? Die sind massivst eingeschüchtert gewesen, und wir haben dann irgendwann einmal mit allen möglichen Tricks also wirklich geschaut, dass wir wirklich unter 4 Augen reden und sagen, wir hören von allen, das ist so eine einstudierte Geschichte, wir glauben das einfach nicht, die können uns vertrauen, wir sagen das nicht weiter. Und dann sind die Tränen geflossen und dann haben sie, glaube ich, die Wahrheit erzählt, die sind alle geschlagen worden dort. Aber wir waren schon fast eigentlich am Aufgeben. Wir haben schon fast das Gefühl gehabt, wir kommen durch diese Mauer des Schweigens und der Lügen einfach nicht durch, weil die Leute so eingeschüchtert sind. Die haben natürlich fürchterliche Angst, wenn wir weg sind und sie erzählen uns was immer, dass sie dann wieder verprügelt werden. Bitte.
Ich wollte nur fragen, wie funktioniert das sprachlich? Weil ich meine, ich nehme ja nicht an, dass Sie die ganzen Sprachen können. Und das ist ja teilweise auch, glaube ich, vom Verständnis dann auch nicht so hundertprozentig. Einfach nehmen Sie Ihren eigenen Übersetzer mit, oder?
Ich habe immer Dolmetscher, also außer, man braucht nicht, aber an sich immer Dolmetscher mit. Und zwar UNO-Dolmetscher. Auch das ist eine, wenn man Dolmetscher aus den jeweiligen Staaten nimmt, kann das gefährlich sein. Ne? Man gefährdet diese Personen auch. Ne? Die UNO hat 6 offizielle Sprachen, da kommt man schon sehr, sehr weit. Wenn man dann wirklich noch lokale Sprachen braucht, ist es ein bisschen schwieriger, aber mir ist wichtig, immer Dolmetscher von außen mitzunehmen. Und auch immer zumindest eine Frau, einen Mann, weil, also gerade in Frauengefängnissen ist es sehr, sehr wichtig, es immer zu schauen. Im Prinzip, vor allem wenn es auch um sexuelle Gewalt geht, Vergewaltigungen und so, ich habe auch immer im Team genügend Frauen, sodass wir schauen, dass wir uns aufteilen, dass ich ins Männergefängnis gehe und die Frauen aber auch nur mit weiblichen Dolmetschern. Oder dass wir zumindest fragen, macht es Ihnen was aus, von einem Mann interviewt zu werden? Und wenn nicht, dass wir immer die Möglichkeit haben, dass die nur von Frauen und gerade bei sexuellen Dingen sprechen sie sowieso sehr, sehr ungern drüber, aber nur wenn sie wirklich wissen, das ist vertraulich und gegenüber dem eigenen Geschlecht. Ja, also ich habe auch immer forensische Experten mit. Es ist unheimlich wichtig, einen Arzt, eine Ärztin zu haben, die wirklich sich auskennt. Ich habe das Glück gehabt, die Besten der Welt, wirklich sehr, sehr gute Leute, die, da komme ich dann eh noch hin, die wirklich unterscheiden können, ob wovon eine Wunde kommt, ob die selbst zugefügt ist oder ob die von einer Peitsche oder von einem, was immer, Schlagstock kommt.
Aus, was, welche, ja, in welches Gefängnis Sie wollen oder in welche?
Das sind meine, und ich habe das immer wieder gesagt, das ist eigentlich Common Sense. Ich habe das auch irgendwie verglichen, wie eine Firma. Wenn eine Firma sagt, wir wollen einen externen Auditor, der sich wirklich genau anschaut, die Situation in der Firma, dann will die Firma ja ein objektives, eine objektive Wahrnehmung, um einfach daraus zu lernen. Organisationen lernen eben durch zum Teil interne, aber vor allem auch externe Assessments. Ne? Und so ist es hier. Ich habe den Staaten auch gesagt, ihr müsst mich nicht einladen, aber wenn ihr mich einladet, dann hat es keinen Sinn, mit mir Katz und Maus zu spielen. Es ist nicht in eurem Interesse. Dann gehe ich davon aus, ihr wollt wirklich wissen, wie ich eure Situation einschätze. Dazu bedarf es A, völliger Bewegungsfreiheit. Das heißt, dass ich wirklich hinfahren kann, hingehen kann, wo immer ich will, dass ich auch nicht überwacht wäre. Ermittlungsfreiheit, und das heißt vor allem, nachdem im Folter in der Regel in der Haft ist, unangekündigte Besuche zu allen Haftanstalten. Also überall, wo Menschen ihrer persönlichen Freiheit beraubt sind. Natürlich Kontakt am Anfang trifft man die verschiedenen Minister oder Präsidenten, was immer halt, da geht es darum, auch mit, natürlich auch von ihnen Informationen zu bekommen, die mir wichtig sind, aber auch von ihnen die Zusicherung, dass es keine Repression gibt, die Zusicherung, dass alle untergeordneten Dienststellen wissen, dass ich kommen kann und mich hineinlassen, dass sie nicht dann vor der Tür stehen und sagen, wer sind Sie, sondern also auch das ist wichtig. Das geht nur, wenn man, das sind hierarchische Systeme, das muss der Innenminister sein, wenn das dem unterstellt ist, oder der Verteidigungsminister oder der Sicherheitsminister oder wer immer, oder zumindest der höchste Polizeichef, der dann auch klar die Weisung geben kann, ich muss hineingelassen werden. Natürlich mit NGOs ist sehr wichtig, mit der Zivilgesellschaft zu reden und so weiter. Aber wenn ich mit Opfern, mit Zeugen spreche, vor allem mit Häftlingen, es müssen vertrauliche Gespräche sein, sonst hat es einfach keinen Sinn. Wenn eine Regierung sagt, nur wenn der Gefängnisaufseher daneben steht, dann sage ich nein, dann komme ich nicht. Dann hat es keinen Sinn, weil dann sagt er sicherlich nicht die Wahrheit. Zugang zu Dokumenten. Also das sind so die Mindestvoraussetzungen, die jeden Menschen einleuchten sollten, für viele Regierungen aber völlig undenkbar sind. Also dass da jemand von außen kommt und jetzt, also auch für klassische Gefängnisdirektoren ist das irgendwie, die haben das noch nie gesehen, das gibt es nicht, dass da jemand wirklich unter vier Augen jetzt mit Häftlingen, die sich noch dazu selber auswählt, die sind ja gefährlich und so weiter, da gibt es natürlich tausend Argumente. Ich habe gesagt, ich bin niemals bedroht worden von irgendeinem Häftling. Die freuen sich, wenn man kommt, und man kommt oft in überfüllte Zellen mit 50, 60 Leuten und wir gehen allein hinein, oder in riesen Gefängnisse mit 3000 Leuten, die offen sind, und wir gehen und wir sagen alles, das gesamte Gefängnispersonal hinaus, und wir gehen unbewaffnet oder irgendwas, wir gehen einfach hinein. Bin nie, auch die Frauen in meinem Team, nie irgendwie belästigt worden, wenn immer nur von Gefängnispersonal oder Militärs oder Polizisten, aber nie von Häftlingen.
Wie geht man damit um, wenn man weiß, dass die Häftlinge, nachdem man da war, zum Beispiel geschlagen werden? Und ist das auch ein Grund dafür, diese psychische Belastung, dass man nur 6 Jahre den Beruf ausüben kann als Sonderbotschafter?
Das ist eins der schwierigsten. Dann
psychisch das schon.
Das ist eins der schwierigsten Sachen, ja. Also das, zum Teil kann man wirklich nichts dagegen machen, ne? Wenn ich zum Teil, was ich vorher gesagt habe, Sri Lanka, ich kann selber doch nochmal zurückfahren. Ich kann dann den Minister anrufen und sagen, ich habe gesehen, die Leute sind wie geschlagen worden, nur weil sie mit mir gesprochen haben, können sie das abstellen. Wenn das Rote Kreuz dort ist und Zugang hat, dann habe ich dem Roten Kreuz nachher meine Listen gegeben, gesagt, also dort und dort, bitte können Sie nächste Woche hinfahren und schauen, was mit den Leuten passiert ist. Aber es gibt Länder wie Äquatorialguinea, da hat niemand, das Rote Kreuz ist sogar das Land verlassen, weil sie gesagt haben, wir können dort nichts machen. Da steht man an. Da kann man dann nur hoffen. Nur interessanterweise sagen die Leute, also die müssen ja auch nicht mit mir reden. Ne? Das heißt, wenn ich hineinkomme, China. China war unheimlich schwierig. Die Leute sind so eingeschüchtert, dass fast niemand mit mir reden wollte. Ne? Ich gehe in der Zelle hinein, stelle mich vor, wer macht das schriftlich, wir können das austeilen, sagen, wir sind von der UNO, die meisten Menschen haben noch nie von der UNO gehört, also wir sind unabhängig von der Regierung, uns geht es nicht darum, warum ihr da sitzt, wir sind nicht interessiert, ob ihr Mörder oder Räuber oder was immer seid, aber uns geht es darum zu schauen, ob ihr hier menschenwürdig behandelt werdet. Und wenn ihr irgendwelche Beschwerden habt, wie ihr behandelt werdet, dann würden wir gerne mit Ihnen unter vier Augen reden. Aber Es ist vertraulich, es ist Ihre Entscheidung, Sie müssen nicht mit uns reden. Und ich bin da so in Zellen gekommen, da sind so 30 Leute gesessen, unheimlich ordentlich, in den chinesischen Gefängnissen alles sehr ordentlich. Da vorne ist ein Vorbeter, haben wir ihn genannt, also ein höherrangiger Häftling, und der hat vorgelesen, die Strafprozessordnung. Und alle anderen haben sie nachgebetet. Und die sind einfach da gesessen und die haben nicht aufgehört. Die haben weiterhin in ihre Bücher geschaut und so weiter. Und ich habe meinen ganzen, da hat der Dolmetscher das selber auf Chinesisch gesagt, und kein Mensch hat das Ohrwaschel gerührt. Das war nichts. Ne? So bin ich von Zelle zu Zelle. Der Gefängnisdirektor ist draußen gewesen, dem ist das selber schon immer unangenehmer geworden. Dass niemand hat gesagt, ja, das ist nur, die sind so eingeschüchtert, weil sie von der UNO kommen und die trauen sie nicht und so weiter. Der ist dann sogar selber hineingegangen und gesagt, nein, sie können schon mit ihm reden und so. Null. Und dann habe ich so, da schaut man beim Google hinein, also in der sechsten, siebten Zelle habe ich dann einen Afrikaner mittendrin gesehen. Und dachte, schau ich mir da mal an. Ne? Bin auch hineingegangen, habe dasselbe, der hat der Dolmetscher noch gar nicht angefangen, hat der sofort gesagt, ich will sofort mit ihnen reden. Der war aus irgendwo aus dem südlichen Malawi, hat also Englisch gesprochen und hat gesagt, ich will mit ihnen reden. Und so habe ich dann sehr viel erfahren, weil die Gefängnisbehörden mir gesagt haben, die sind nur jetzt, weil sie da sind, sind die so ordentlich, sonst ist das nicht. Ich habe gesagt, das ist jeden Tag dasselbe. Wir haben von der Früh bis am Abend diese Re-Education, obwohl das war sogar ein Untersuchungsgefängnis, mit solchen Sachen. Da gibt es, wir haben keine Privatheit, keine Freizeit, gar nichts. Ich kann kein Wort Chinesisch. Ich muss trotzdem ganz genau das nachbeten, was mir da dort vorbetet. Aber sonst, wir werden nicht geschlagen. Es ist aber diese Form von Psychoterror, der einfach ausgeübt wird. Umerziehungslager durch Arbeit, fürchterlich, ja, wenn man sich das in China anschaut. Aber relativ wenig physische Folter. Das ist alles psychischer Druck, Brainwashing. Bitte.
Ich werde nicht oft konfrontiert, dass ein Häftling, der mit Ihnen redet, sagt, also fragt, ob Sie nicht helfen können, dass er da rauskommt.
Natürlich. Also was ich auch sage, ist, was sind meine Möglichkeiten, aber wo sind meine Grenzen? Das heißt, ich habe keinerlei Pouvoir. Natürlich, es ist auch nicht meine Sache, warum die dort sind, ob die jetzt schuldig sind oder unschuldig. Viele sind sicher unschuldig gewesen. Aber ich kann Ihnen da nicht helfen. Wo ich helfen direkt kann, ist zum Beispiel, wenn jemand sagt, ich habe fürchterliche Schmerzen und habe keine medizinische Versorgung. Erstens mal habe ich immer einen Arzt mit, der vielleicht schon einmal eine Kurzbehandlung machen kann. Oder sonst, dass ich nachher zum Gefängnisdirektor gehe und sage, der braucht sofort. Der muss, also wenn mein Arzt dann oder meine Ärztin sagt, also, ich kann Ihnen Sachen erzählen, fürchterlich, also wie Leute sterbenskrank sind und keine wirkliche medizinische Behandlung bekommen. Also da haben wir wahrscheinlich auch Leben gerettet dadurch. Aber ansonsten, oder ich, wenn die Leute sagen, wir sind wenig zu essen und hungern und so weiter, dass man irgendwie sagt, also in individuellen Fällen kann man Leuten schon helfen. In Togo ist es uns sogar gelungen, wirklich Leute freizukriegen, aber das war ein Trick. Das war, die sind schon auch, also in der Gendarmerie war das dann auch Leute nackt gefunden, die relativ stark geschlagen waren. Aber es gibt ein sehr klares Gesetz, sie dürfen nicht länger als 72 Stunden in der Gendarmerie sein und dann müssen sie dem Richter vorgeführt werden. Und wir haben uns die Haftregister angeschaut und die waren dort 2 Wochen, 3 Wochen, wie immer. Dann daraufhin haben wir den Gendarmeriechef gefragt, aber wie ist das? Wieso sie? Ja, da habe ich die Autorisierung des Staatsanwaltes. Habe ich gesagt, können Sie mir das zeigen? Nein, das war telefonisch. Habe ich gesagt, das sollte eigentlich irgendwo vermerkt sein, Amtsvermerk, irgendwas. Nein, das war telefonisch und wir können dem das machen. Habe ich gesagt, naja, können Sie mir die Telefonnummer geben von dem? Lange Story short. Der war gar nicht so weit weg. Ich habe gesagt, dann gehen wir hinauf zu dem Staatsanwalt und schauen uns das an, ob das stimmt. Habe ich ihn genommen, wir sind hinaufgegangen. Der ist schon am Abend im Unterleibwald beim Fernseher gesessen. Der ist irgendwie, wir sind gemeinsam hineingeschaut. Also der sagt, sie hätten ihn autorisiert. Der hat den angeschrien. Er hat gesagt, wie kommen Sie darauf, so eine Lüge zu sagen? Ich habe überhaupt nichts autorisiert und dann habe ich gesagt, aha, dann sind die aber länger als 72 Stunden, dann müssen die freigelassen werden. Natürlich müssen die freigelassen werden. Ich werde sofort die Freilassung anordnen. Ich habe gesagt, fein, aber ich schaue mir das an, dass das auch wirklich so ist. Sind wir dort geblieben, bis die sind alle, die waren alle länger dort, die sind alle freigelassen worden. Das heißt aber, das ist trotzdem nicht mein Pouvoir, ich habe das nicht, aber nachdem es der Staatsanwalt angeordnet hat, sind die dann freigekommen. Das hat sich herumgesprochen, also wir und die haben dann auch später immer wieder angerufen, wir sind immer noch frei, wir sind nicht wieder eingefangen worden. Und das haben wir in 3, 4 so Gendarmeriestationen gemacht, aber das sind Ausnahmen. Ich kann sonst natürlich nicht. Selbst wenn Leute direkt, also wir, zum Teil kommen wir in Verhörzimmer, wo die Leute direkt gefoltert werden. Natürlich möchte ich am liebsten, dass die dann freigelassen werden, aber das kann ein Mensch sein, der ein schweres Verbrechen begangen hat. Also ich habe da keine, ich kann nur versuchen, einfach zu sagen, also bitte nicht mehr foltern, mehr kann ich nicht. Vielleicht zum Abschluss ein paar Fotos, ich habe nicht die ärgsten herausgesucht. Auch, es geht nicht nur um Folter, sondern es geht auch um Haftbedingungen. Ich spreche von einer Krise der Gefängnisse weltweit. Es ist katastrophal, wenn man sich die Überfüllung der Gefängnisse anschaut. Das ist in Sri Lanka, links Bogambara in Kandy, zweitgrößtes Gefängnis. Das sind oft so noch alte koloniale Gefängnisse. Aber das ist durchaus, das ist bei der Essensausgabe aber sauber und so weiter. Das rechts ist wirklich, das ist in Colombo, die Untersuchungshaft, die schlafen dort auch. Das ist der Raum, in dem sie sind, Tag und Nacht. Maximal eine Stunde, dass sie irgendwo an die frische Luft hinaus können, einfach wegen völliger Überfüllung. Das war eine der wirklich schlimmsten Erfahrungen, die ich gemacht habe. Auch mein forensischer Experte hat das gesagt. Das hat allerdings sehr, sehr lange gedauert, bis wir da hinein konnten. Das ist die sogenannte Folterkammer in Panti. Das ist das Hauptquartier der Kriminalpolizei in Lagos, Nigeria. Es war ein Raum, und zwar das ist dort, wo sie sind, bevor sie überhaupt registriert werden und in die Zellen kommen. Sind aber dort 2, 3, 4 Wochen. Da waren Kinder darunter, da waren Frauen darunter und jede einzelne Person schwerst gefoltert. Und schwerst heißt wirklich massive physische Folterungen. Und zwar so, dass sie vor den anderen gefoltert wurden. Die waren so sicher, dass dort nie jemand hineinkommen wird. Und es war auch extrem schwierig, dort hineinzukommen. Das war eine der Methoden, ist das Leuten von wirklich sehr direkter Distanz in die Beine zu schießen und sie dann ohne medizinische Versorgung zu lassen. Und mein Arzt hat mir damals gesagt, also da waren zumindest 3 Leute drinnen, wenn die noch, also da war der gesamte Körper schon infiziert. Das heißt, man konnte nicht mehr unterscheiden, das sind einfach das verrottetes Fleisch. Wenn die nicht sofort amputiert werden, sterben die in den nächsten 2, 3 Tagen. 2 von den 3, glaube ich, haben es überlebt. Die sind auch dann wirklich sofort amputiert worden. Einer ist trotzdem gestorben. Aber es war also schon allein der Geruch, den man sich dann vorstellen kann drinnen. Das war wirklich eine schlimme Erfahrung. Das ist in der Zwischenzeit zugesperrt. Das gibt es nicht mehr. Und auch Obasanjo, der damals Präsident war, hat mir persönlich zugesichert, dass diese Sachen untersucht werden. Und da ist schon einiges auch dann geschehen im positiven Sinn. Das ist zum Beispiel so eine Situation. Das ist Yogyakarta in Indonesien, wo ich direkt hineinkam, als diese Person gerade geschlagen worden ist. Man sieht es jetzt da nicht sehr gut, aber er hat ein ziemlich blaues Cut. Und wir dann gesagt haben, okay, der Beamte sollte den Raum verlassen, wir wollen jetzt mit dem allein sprechen. Und der fürchterliche Angst bekommen hat, jetzt mit uns plötzlich allein zu sein, und gesagt hat, nein, ich bin ja überhaupt kein Häftling, ich bin ein Freund, der gekommen ist und besucht ihn hier. Nur das Problem war, dass er mit der Handschelle an dem Stuhl festgebunden war, also es war nicht sehr glaubwürdig. Wir haben dann mit ihm gesprochen, war auch klar, dass er geschlagen wurde, aber den haben wir nicht frei bekommen. Da haben wir schon auch ein schlechtes Gefühl gehabt. Also ich gehe jetzt ein bisschen schneller durch. Das ist Nepal, wie gesagt, zu einer sehr schlechten Zeit. Das ist das Hauptquartier der, also, der Polizei in Kathmandu. Auch einfach unvorstellbare, einfach physische. Zellen sind einfach der Boden und sonst nichts. Und dort verbringt man aber nicht 48 Stunden, sondern viel, viel länger. Kommt auch Tag und Nacht nicht hinaus. Und noch dazu im selben Gebäude, wo oben gefoltert wird. Und dann kommen die unten hinein. Hat jemand eine Idee, wovon diese Spuren herrühren könnten? Feuer? Nahtzigaretten haben ganz spezifische. Also zum Beispiel, es hätte vom Bügeleisen kommen können, wer hat noch? Ja. Also in Wirklichkeit, ich hätte das nicht gewusst, das war damals eine meiner ersten Missionen. Dazu brauche ich einen forensischen Experten. Normalerweise hinterlassen Elektroschocks, wenn überhaupt, nur ganz kleine Merkmale, die unspezifisch sind. Aber bei gewissen, das hängt von der Haut ab und so weiter, können Elektroschocks solche Spuren nach sich ziehen. Das da oben ist Nepal Ganj, das ist eine der größten Militär-Barracks, also Kasernen. Aber das ist an der indischen Grenze, also sehr heiß, nicht im Hochland. Das sind Metall, wirklich Metall. Boxen ohne irgendein Fenster. Wir haben über 60 Grad Celsius drinnen gemessen. Die Leute sind dort 4 Tage lang festgehalten worden. Das sind die sogenannten Sauna, wurden sie genannt. Also auch das sind unmenschliche Haftbedingungen. Jordanien, da sieht man, also zum Beispiel das sind klassische Selbstzugefügte. Das sind in vielen, auch in Wien, im Polizeigefangenenhaus, wir haben fast immer wieder Leute, die in Hungerstreik sind oder sich Selbstverletzungen zufügen aus, was immer, Verzweiflung, aus Protest, aus unterschiedlichsten Gründen. Wenn der sagen würde, das war Folter, kann man relativ schnell feststellen, das kann nicht stimmen. Während das war eine der schlimmsten Gefängnisse, Al-Jafra, ist in der Zwischenzeit zugesperrt worden in der jordanischen Wüste, wo wirklich jeder Einzelne so ausgeschaut hat. Und da kann der forensische Experte genau feststellen, was ist das Instrument, wie schaut das aus. Und sehr oft findet man dann die. Wir wissen genau, was wir suchen. Das können aus Holz sein, das kann aus Plastik sein, was immer. Oft gibt es sehr, sehr, sehr sophisticated, die man dann wirklich ganz genau am Körper wieder die Spuren sehen kann. Das sind natürlich Beweise und das kann nicht leicht selbst zugefügt werden. Ja, ich gehe jetzt ein bisschen schneller durch. Mongolei war auch eine sehr schwierige Erfahrung, der ist auch dann später gestorben an Folter. Wie gesagt, Äquatorialguinea, das da oben haben alle beschrieben als Folterinstrument. Das sind so große Autobatterien, LKW-Batterien mit diesen Alligator Clips. Also bei uns würde man sagen, wenn man heute gibt es das fast nicht mehr, aber früher, wenn man Batteriestarterkabel, ne, die schon rein, wenn man sie ohne Strom auf einen Finger oder Zehen oder Genitalien, tut schon sehr weh tun und auch gewisse Merkmale hinterlassen. Fast jeder, den ich gesehen habe, dort hat die gehabt. Ne? Und dann kann man den Strom einschalten. Ich habe gesagt, die brauchen nur schauen, dort, wo die Verhöre stattfinden. Die haben nicht einmal der Mühe wert, es gefunden, die wegzuräumen. Die haben die Batterien genauso dort gefunden, gefilmt, also fotografiert, gefilmt. Daneben auch die Stöcke, mit denen geschlagen wurden. Das heißt, das sind dann wirklich Beweise, die man hat. Und deswegen ist es auch sehr wichtig, Fotos zu nehmen, weil man die dann auch nachher beim Debriefing der Regierung zeigen kann. Wenn die einfach sagen, das stimmt alles nicht, kann ich sagen, aber das habe ich alles gesehen. Und dann kommt schon öfters, dass sie sagen, naja, a little bit of torture helps oder sowas. Kindergefängnisse, Togo, fürchterlich. Das war die letzte, Griechenland im Oktober letzten Jahres. Das sind also bei uns würde man sagen Schubhaftgefängnisse, unvorstellbar für einen EU-Mitgliedsstaat, der allerdings derzeit, also jetzt ist ein bisschen wieder verschoben mit Nordafrika, aber damals ca. 90% aller irregulären Migrantinnen nach Europa kamen, über die türkisch-griechische Grenze nach Europa und sind dann aufgrund des Schengen-Abkommens auch wieder von Österreich oder anderen Staaten nach Griechenland zurückgeschickt worden. Und wir haben einfach gesagt, das geht nicht mehr, weil das gesamte Asylsystem zusammengebrochen ist und die Menschen unter unwürdigsten Bedingungen festgehalten werden, dass wir, die jetzt im Prinzip also Österreich und andere EU-Staaten schicken, nicht mehr zurück nach Griechenland. Aber es wird Jahre dauern, bis die dort ein halbwegs vernünftiges Asyl- und auch Migrationsregime wieder auf die Beine gestellt haben. Ich bin schon viel zu spät. Darf ich nur ganz kurz noch Schlussfolgerungen? Das ist, ich weiß nicht, ob Sie es hinten lesen können, das sind drei Indikatoren, die sehr, sehr viel aussagen. Das erste ist, wie hoch ist überhaupt die Haftpopulation? Die Anzahl der Häftlinge pro 100.000 Einwohner ist seit vielen Jahren an erster Stelle die USA. 743 pro 100.000. Die haben allein also über 2 Millionen Häftlinge. Die USA mit China zusammen hat, USA, Russland und China haben also weit über 50% aller Häftlinge der Welt. Russland ist an zweiter Stelle, das ist auch das alte sowjetische, noch immer punitive System. Ich war gerade erst vor 2 Wochen noch in Georgien. Ist ganz interessant, Georgien hat beim Übergang von Shevardnadze zu Saakashvili, also die Rosenrevolution, ca. 7.000 Häftlinge gehabt. Und Saakashvili ist dann durch amerikanischen Einfluss, also die Amerikaner haben massiv dort das gesamte Strafrechtssystem beeinflusst, eben Tough on Crime, von 7.000 auf derzeit fast 24.000 Häftlinge angestiegen, obwohl es damals schon die Gefängnisse überfüllt waren. Es ist sicherlich sicherer geworden, es war ein Land mit einer sehr hohen Kriminalität, also er hat hier sicherlich sehr viel erreicht, aber eben Georgien ist heute an 6. Stelle weltweit, was die Häftlingszahl angeht. Die EU und der Europarat, wir versuchen jetzt, und ich mache jetzt auch, ich war damals Anfang 2005 und war jetzt auf einer Follow-up-Mission mit EU-Geldern, um ihnen dabei zu helfen, die Empfehlungen umzusetzen. Und wir haben eine gesagt, wir müssen die Häftlingszahl reduzieren. Also das sagt schon relativ viel aus, wenn man dann also schaut, dass zum Beispiel der europäische Durchschnitt ist 150, da haben wir aber Osteuropa dabei, Westeuropa ungefähr 100 Durchschnitt, also wir sind da ungefähr im Durchschnitt, die Deutschen, Schweizer ein bisschen weniger. Das zweite ist der Auslastungsgrad, das heißt, wie viele Plätze gibt es in allen Gefängnissen zusammen. Wenn das mehr als 100% ist, dann ist es im gesamten Staat übervölkert. Haiti, und das war vor dem Erdbeben, insgesamt 335. Ne? Das heißt also, in jeder Zelle, wo eine Person sein sollte, sind mindestens 3,5. Und Österreich ist auch relativ hoch. Wir haben mehr als 100%. Also ich war gerade heute noch in der Justizanstalt, also die sind alle am Limit oder über dem Limit. Der europäische Durchschnitt 84% ist auch schon relativ hoch. Das zeigt auch die Krise, von der ich spreche, weltweite Krise der Haft. Und dann ein auch wichtiger Indikator, der Anteil der Häftlinge in Untersuchungshaft. Also wenn so wie Liberia fast 100% ist, dann weiß man, es ist die Justiz zusammengebrochen. Da ist niemand mehr verurteilt, sondern die Strafe ist die Untersuchungshaft, die im Wesentlichen die Polizei verhängt. Oder halt. Dass die Schweiz, also da ich bei mir so das Gefühl, wenn es über 30 ist, 40%, da ist schon irgendwie was faul. Warum die Schweiz so viel hat, weiß ich nicht. Österreich ist da relativ gut, Deutschland noch besser. Warum Laos nur 1% hat, das dürfte wahrscheinlich an der Statistik auch hängen irgendwo. Aber ich war in Laos vor kurzem und habe das dort auch gefragt, mir hat das niemand irgendwie beantworten können. Aber an sich ist das ein wichtiger Indikator. Ich war vor kurzem in Paraguay, da sind es um die 70%. Das zeigt einfach, dass die Justiz nicht funktioniert. Und in Nigeria war eines der Dinge, die ich mit Präsident Obasanjo am Schluss ausgehandelt habe, nachdem wir festgestellt haben, dass zwischen 20.000 und 25.000 Menschen länger in Untersuchungshaft waren, als die maximale Haftstrafe, die sie bekommen könnten für das Delikt, deswegen sie beschuldigt waren, war. Habe ich gesagt, dann müssen die alle sofort freigelassen werden. Dann gebt ihnen die Maximalstrafe und lasst sie frei. Und das hat er mir zugesagt. Ich glaube nicht, dass alle 25.000, aber sie haben begonnen. Ich weiß schon, im Monat darauf, alle über 60-Jährigen sind freigelassen worden und so weiter. Also das hat was gefruchtet. Aber es zeigt einfach, dass die Justiz korrupt ist, beziehungsweise nicht funktioniert. Also da muss man wirklich ansetzen. Ja, und das sind meine nicht sehr positiven Schlussfolgerungen. Also in der Mehrheit der Staaten gibt es Folter. Ich würde sagen, in fast 90% der Staaten wird gefoltert. Sicherlich in vielen nur sehr selten, aber doch in einer nicht unbeträchtlichen Zahl von Staaten weit verbreitet oder systematisch. Die schönen Rechtsnormen, die ich Ihnen vorher gezeigt habe, werden in den meisten Staaten nicht eingehalten. Das beginnt von der Nichtkriminalisierung, aber dann, selbst wenn es kriminalisiert ist, werden die Leute nicht wirklich zur Verantwortung gezogen, also die Straflosigkeit, Präventivmaßnahmen. Und in den seltensten Fällen bekommen Folteropfer wirklich Wiedergutmachung, einschließlich natürlich der Vereinigten Staaten von Amerika, wo viele der Leute, die mit Renditionflügen irgendwo nach Syrien geschifft oder geflogen wurden und dort schwerst gefoltert worden und was immer, kein Mensch hat es bisher geschafft, vor amerikanischen Gerichten auch nur einen Cent Entschädigung zu bekommen, geschweige denn von sonstiger Wiedergutmachung wie Rehabilitierung. Sehr starker Grund ist die Korruption. Also Haft ist wirklich ein Privileg der Armen, muss man leider sagen. Wenn ich Geld habe, kann ich entweder die Polizei bestechen oder die Justiz oder die Staatsanwaltschaft oder der Gefängniswärter. Ich komme hinaus. Oder zumindest kann ich mir so richten, dass ich dann dort eine Einzelzelle habe und so weiter. Wenn ich arm bin, dann bleibe ich in Haft und habe in vielen Ländern, kriege nicht einmal genügend zu essen, weil viele Staaten sagen, das ist die Angelegenheit der Familie. Wenn die Familie daneben wohnt, die kann mir jeden Tag was zum Essen bringen. Wenn die Familie weiter weg ist oder zu arm ist, bin ich angewiesen, von irgendwelchen Mithäftlingen Essen zu bekommen. Dafür muss ich was geben, das sind sexuelle Dienste und so weiter. Also wirklich die Armen also sind die am meisten unter diesen Problemen leiden. Die Krise der Haftanstalten, habe ich schon gesagt, daher bedarf eine eigene Konvention über die Rechte von Häftlingen. Ich habe versucht, die in der UNO einzubringen. Bisher hat es noch nicht viel gefruchtet, aber die Lateinamerikaner haben das aufgegriffen, also vielleicht wird es was. Den Menschenrechtsrat müsste man reformieren, die Straflosigkeit bekämpfen. Wiedergutmachung ist eigentlich jetzt die klassische Schlussfolgerung daraus. Was für mich ganz wesentlich ist, und da ist Österreich gerade dabei, das Zusatzprotokoll zur Folterkonvention zu ratifizieren. Wenn wir das tun, dann sind wir verpflichtet, eine nationale Instanz zu schaffen, nationale Besuchskommissionen, die in alle Haftorte gehen können. Und wo immer das geschehen ist, ist die Folter zurückgegangen, aber vor allem haben sich die Haftbedingungen wesentlich erhöht. Mehr Transparenz ist unheimlich wichtig. In Österreich ringt man derzeit darum, seit einem Jahr gibt es einen Geheimentwurf des Bundeskanzleramtes. Wir werden schauen, was herauskommt. Man will das angeblich der Volksanwaltschaft unterstellen. Wir werden sehen, ob das funktionieren wird. Was ich vorher schon gesagt habe, wir machen jetzt dieses Projekt mit EU-Mitteln, dass wir in 5 ausgewählten Ländern schauen, dass mehr getan wird, die Zivilgesellschaft, aber auch Regierungen zu unterstützen, das umzusetzen. Letztes Werbung, wir haben eine eigene Website, Atlas of Deutschland, Ludwig-Boltzmann-Institut für Menschenrechte, weil wir ein sehr, sehr tolles Team, das sich mit Hilfe der österreichischen Regierung, der schweizerischen und der deutschen Liechtenstein die mich unterstützt haben. Und dieses Team ist derzeit weiter daran tätig. Die waren mit mir mit auf den Missionen, aber jetzt eben auch dieses Follow-up-Projekt. Aber wir schauen auch, dass wir diese Expertise weiter haben. Das heißt, wenn Sie auf diese Website gehen, nicht nur geografisch, wir nehmen alle relevanten Informationen über Folter auf, sondern auch thematische Fragen. Das heißt, um einfach weiterhin auch Bewusstseinsbildung zu machen, dass Folter nicht ein Kavaliersdelikt ist, sondern ein ganz schweres Verbrechen. Danke vielmals. Aber ich stehe gerne für alle möglichen Fragen, Bemerkungen, vor allem aber auch für Kritik zur Verfügung. Also
sagen. Ich wollte nur kurz fragen, so individuelle Fälle wie China, zum Beispiel Liu Xiaobo oder Wei Wei, die jetzt ja durch den Medien gehen, sind das Anlassfälle, wo Sie auch konkret aktiv werden? Und falls ja, wissen Sie was über die konkrete Situation von Liu Xiaobo oder Wei Wei?
Nein, also ich habe, gut, das war natürlich nach meiner Zeit, Wei Wei. Er ist meines Wissens, wir wissen nach wie vor nicht, wo er ist. Er ist angeblich auch gefoltert worden. Wir haben natürlich also auch auf diplomatischem Weg, also die EU und die USA und so weiter haben versucht, auf diplomatischem Weg was zu tun. Nur derzeit ist es in China unheimlich schwierig. Also ein weiteres Gao Zhisheng, ein ganz berühmter Menschenrechtsanwalt, der jetzt wieder verschwunden ist, mit dem ich sehr eng zusammengearbeitet habe. China ist zu mächtig einfach geworden. Das heißt also, Diplomatie muss sehr vorsichtig sein, sobald sie öffentlich ist. Das heißt also, ob jetzt Österreich oder die EU oder einfach die Chinesen dafür kritisiert öffentlich, das ist derzeit eher kontraproduktiv. Früher hat das noch was genützt, auch im EU-China. Ich war lange im EU-China-Dialog, da haben wir immer wieder Leute, gerade Dissidenten, auch durch Gespräche auch frei bekommen oder Bedingungen, Haftbedingungen verbessern können. Heute ist das sehr, sehr schwierig. Also China ist in einer Situation, wo es eben auch in Afrika, in Lateinamerika, es ist eine Wirtschaftsweltmacht geworden mit einem entsprechenden Selbstbewusstsein, das sich eben in Menschenrechten nichts reinreden lassen will. Es ist unheimlich schwierig. Wir haben Gao Zhisheng den Bruno Kreisky-Kreis für Verdienste um die Menschenrechte gegeben. Er durfte nicht einmal kommen, um sich den abzuholen. Und natürlich, also wenn dann ein Nobelpreis vergeben wird, dann ist das in der Regel eher noch ein Grund für mehr Repression gegen die Person, als dass es ihm hilft. Leider. Die derzeitige Situation, wir haben wirklich eine echte Verhaftungswelle jetzt, die möglicherweise auch mit den Revolutionen in Nordafrika zu tun hat. Die chinesische Führung hat sehr, 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 sehr nervös reagiert auf diese Entwicklungen. Aber natürlich, also das wären klassische Fälle, wo ich, also solange ich im Amt war, natürlich sofort individuelle Urgent Appeals oder so geschickt habe. Wie gesagt, zum Teil können die auch was nützen. Sobald es sehr politisch wird, in China sehr wenig.
Halten Sie dann Solidaritätsaktionen eigentlich als kontraproduktiv?
Hängt ganz davon ab. Hängt ganz davon ab. Also derzeit, also auch wenn Sie mit Diplomaten reden, die sagen, sobald wir etwas öffentlich machen, ist es kontraproduktiv. Solange wir das geheim hinter verschlossenen Türen machen, haben wir noch eine gewisse Möglichkeit, was zu erreichen. Aber auch die ist sehr, sehr beschränkt. Ja. Wenn Solidaritätsmaßnahmen, die von der Zivilgesellschaft kommen, kann nie schaden, würde ich einmal sagen. Aber Regierungen müssen, und natürlich auch die UNO muss sehr, sehr aufpassen.
Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich versuche trotz der traurigen Thematik mit einem positiven Aspekt zu schließen. Und ich will mich da nicht zum Sprecher von Ihnen jetzt aufwerfen. Aber für mich als Staatsbürger ist es ein gutes Gefühl, Persönlichkeiten wie den Herrn Professor Nowak in dieser österreichischen Gesellschaft zu wissen. Ich persönlich weiß auch, wen ich mir als Justizminister wünschen würde, aber das ist wahrscheinlich, dass dieser Wunsch ist, bleibt wahrscheinlich beim frommen Wunsch. Danke vielmals fürs Kommen. Danke auch an Sie. Das ist die letzte Veranstaltung dieser Ringvorlesung. Ich danke allen, die rein technisch und organisatorisch das so großartig gemacht haben. Ich danke Ihnen fürs Kommen. Es war interessant, Sie kennengelernt zu haben. Und ich brauche nicht zu sagen, dass ich Ihnen persönlich alles, alles Gute wünsche. Vielen herzlichen Dank.
Dankeschön.
Sie hörten einen Podcast der Pädagogischen Hochschule des Bundes in Wien 10.